willkommen zu Hebammenkundig, dem monatlichen Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kern-Petri, ich bin freiberufliche Hebamme, lebe und arbeite in Berlin und bin Mitherausgeberin der Zeitschrift Hebamme. Mein heutiger Gast ist Johanna Hünig. Sie ist Hebamme und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie hat lange außerklinisch gearbeitet in einem kleinen Krankenhaus in der Schweiz und sie ist meine Kollegin als Herausgeberin der Hebamme und ich freue mich sehr, dass wir beide heute sprechen können. Herzlich willkommen, Johanna.
Ja, herzlichen Dank.
Wir wollen heute reden über Terminüberschreitung, ein Thema, was, glaube ich, viele Hebammen bewegt, klinische und außerklinische, weil, wenn ich jetzt mal von meinem eigenen Berufsalltag, meinem freiberuflichen ausgehe, habe ich mindestens einmal in der Woche eine Schwangere, die mich anruft und sagt, ich bin jetzt über einen Termin und die Klinik sagt dies oder der Gynäkologe, die Gynäkologin sagt das. Und Johanna hat das zum Thema ihrer Ausgabe 2024 gewählt. Der Anlass oder nicht der Anlass, aber mit ein Grund war, dass eben Geburtseinleitung eine der häufigsten geburtshilflichen Interventionen im klinischen Setting in Deutschland sind. Die Häufigkeit war Anfang der 2000er Jahre noch eher, ich sag mal, moderat, 16,5%, und ist jetzt gestiegen seit 2012 auf ungefähr 21,9, 21,4 war es 2022. Also ein guter Grund, ein Heft dazu zu machen und ein guter Grund, dass wir heute drüber reden. Johanna, du hast in deinem Heft mit der Professorin Christiane Schwarz gesprochen. Die ist auch Hebamme und Professorin an der Universität in Lübeck. Und ihr habt da eben über die Terminüberschreitung und das Einleiten gesprochen. Was hast du aus dem Gespräch mit ihr mitgenommen?
Ja, aus dem Gespräch mit Professor Christiane Schwarz habe ich hauptsächlich mitgenommen, dass eigentlich diese Zeit rund um den errechneten Termin, also die Zeit des Geburtszeitraums kurz vor und kurz nach 40 plus 0 Schwangerschaftswoche, dass das eigentlich die Zeit ist, wo es den Kindern am allerbesten im Uterus geht und wo sie am allersichersten sind. Und dass der größte Anteil der perinatalen Morbidität und Mortalität eben die Kinder betrifft, die deutlich vor dem Termin oder deutlich nach dem Termin kommen. Und dass unser fixer Termin, den wir sozusagen im Kopf haben, dass ein Kind nicht nach 42 plus 0 geboren werden darf, dass der eben auch mit statistischen Schwierigkeiten zusammenhängt, insofern als alle Geburten, die später als 42 plus 0 sind, in den Datenerhebungen in eine Ziffer zusammengefasst werden. Und dass man dann von einer dreifachen Erhöhung spricht, mathematisch gesehen, dann fühlt sich das immer gleich sehr, sehr viel an. Dass wir aber da immer noch auf einem ganz niedrigen Niveau reden, von etwa 2,1 bis 2,2 Promille, also 2,1 bis 2,2 von 1000 Kindern, erleben leider einen intrauterinen Fruchttod nach der 42 plus 0 Schwangerschaftswoche. Das ist immer noch sehr, sehr wenig, aber natürlich mehr als davor. Nur, dass wir eben bedenken müssen, da können auch Kinder dabei sein, die vielleicht bei 44 plus 0 geboren werden oder eben immer noch intrauterin sind. Und dass eben dieses Zusammenfassen von diesen ganz vielen verschiedenen Schwangerschaftsaltern, die alle jenseits von 42 plus 0 sind, ein großes Problem darstellt in der Validität oder in der Aussagekraft dieser Daten und dadurch eben einen großen Druck erzeugt in der Geburtshilfe.
Was ja nachvollziehbar ist und trotzdem irgendwie auch interessant, dass so geringe Zahlen, auch wenn das im Einzelnen, die einzelne Familie, das einzelne Paar, das es trifft, ist natürlich ganz furchtbar. Das wollen wir sicherlich auch nicht kleinreden. Und trotzdem muss man ja, wenn man sich das insgesamt anguckt, auch eben die kleinen Zahlen wahrnehmen. Und trotzdem macht das so ein Druck. Also ich nehme wahr, dass die allermeisten Kliniken dieses Thema Geburtseinleitung mit sehr viel Druck transportieren. Und jetzt gibt's da ja Forschung zu, zum Glück. Wie ist da so deine Einschätzung? Gibt es da schon genug Studien zu oder was für Studien gibt es dazu? Da hast du ja mit Professor Christiane Schwarz auch drüber gesprochen.
Ja, was sie sehr dargestellt hat und was natürlich sehr eindrücklich ist und auch ja für uns sehr relevant, ist eigentlich, dass es zwar Studien gibt, es gibt auch größere Studien und Meta-Analysen, aber die haben alle ihre Probleme, was die Datenqualität angeht. Also die Cochrane-Analyse, die 2012 von Gülmen-Zoglu durchgeführt wurde und 2020 von Middleton et al. Repliziert wurde, diese Meta-Analyse schließt viele Studien ein, deren Datum bis in die 1960er Jahre zurückreicht. Das heißt, es handelt sich um andere Gesundheitssysteme, denn es sind auch nicht nur auf Mitteleuropa beschränkte Studien, sondern weltweit. Wir haben auch eine völlig andere Datenqualität, beziehungsweise wir wissen nichts über die Datenqualität, wie die damals war. Wir wissen nichts über die Sektio-Raten und wir dürfen berücksichtigen, dass wir erst seit den 90er Jahren überhaupt großzügiger sektionieren. Das war früher nicht der Fall. Wir wissen auch nichts über die Möglichkeiten der Interventionen, um überhaupt die Morbidität und Mortalität von Kindern zu reduzieren. Also insgesamt sind da ganz, ganz viele unbekannte Faktoren, die die Datenqualität dieser angeschlossenen Studien sehr stark in Frage stellen. Und dann zeigt diese Studie zumindest in der 2012er Variante eben eine Number Needed to Treat von 410. Das heißt, 410 Frauen werden eingeleitet, um einen perinatalen Todesfall eines Kindes zu vermeiden. Und das heißt, 409 Frauen, 409 Geburten werden eingeleitet, ohne dass es eigentlich nötig gewesen wäre. Für diese Kinder macht es keinen Unterschied. Aber man weiß es eben nicht vorher, welches Kind dasjenige ist, was davon profitiert. Aber insgesamt kann man festhalten, dass man eben eine sehr, sehr große Zahl hat, die Number Needed to Treat von 410. Und dass die eingeschlossenen Studien eben von der Datenqualität her doch sehr fragwürdig sind.
Ja, das finde ich total spannend. Also einmal dieses Number Needed to Treat ist eher hoch, ja, also für mich sozusagen als Laien, was das anbelangt, einzusortieren, ist das eher eine hohe Zahl.
Das kommt immer drauf an. Aber prinzipiell, wenn man sich's klar macht, dann ist das natürlich.
Das ist schon viel.
Es hängt immer davon ab, wie ist die Auswirkung dessen, wenn das jetzt nur wäre. Man gibt zum Beispiel am Anfang der Schwangerschaft eben allen Frauen Folsäure, dann würde man sicherlich sagen, eine Number Needed to Treat von 410 ist es wert, dass alle Frauen Folsäure bekommen, um eben einen Fall von Spina Bifida zu vermeiden, weil die Folsäure vielleicht einfach gar kein Problem für alle anderen darstellt.
Verstehe.
Bei der Geburtseinleitung ist das eine ganz andere Frage, weil da hängt ja auch eine ganz viel davon ab für die Frau. Wir wissen, dass Frauen nach Geburtseinleitungen weniger zufrieden sind mit ihrem Geburtserlebnis, ein weniger positives Geburtserlebnis haben, als wenn die Geburt normal begonnen hat, mit eigenen Wehen.
Ja. Also ich denke, das ist ja was, so was viele Hebammen auch aus ihrer Arbeit kennen, eben die Berichte, die Erzählungen von Frauen, dass sie nicht zufrieden waren oder dass das Geburtserlebnis eben doch sehr beeinträchtigt war, wenn die Geburt mit einer langen Einleitung einherging oder eben auch die Einleitung die Geburtswehen doch verändert hat. Was ich interessant finde, ist, dass eben, ich hätte immer gedacht, dass so eine Meta-Analyse etwas ist, sehr valide dann daherkommt und dass man sich klar machen muss, dass da eben auch Studien eben aus den 60er Jahren, die man ja heute eigentlich gar nicht mehr zum Vergleich heranziehen kann, dass die alle da drin sind und dann ja aber trotzdem das Ergebnis dazu führt, dass GeburtshelferInnen sagen so, wir müssen jetzt ab dann und dann einleiten, oder? Also diese Studien werden doch für die Praxis herangezogen, oder nicht?
Das ist natürlich richtig, wobei die Cochrane-Analyse jetzt nicht die einzige ist, die dazu herangezogen wird, sondern es gab dann ja auch neuere Studien. Es gab die ARRIVE-Studie, die von Grobmann et al. 2018 publiziert wurde. Da haben wir eine randomisierte, kontrollierte Multicenter-Studie, was eigentlich so die Königsdisziplin ist, also die, wo man sagt, es ist eigentlich die beste Art, Studien durchzuführen, wo es am validesten oder wo die Daten sehr valide sind. Und die haben eigentlich zeigen können, dass die Geburtseinleitung zwar ohne Vorteil für die Kinder war, aber die Sektiorate gesenkt wurde. Das heißt, es gibt auch diese Studien, die beeinflussen, dass Frauen eher zu einer Einleitung geraten wird. Und interessant ist eigentlich, dass dann ein paar Jahre später 2019 publiziert, also eigentlich ein Jahr später direkt, die SWEPIS-Studie, die in Schweden durchgeführt wurde von Wennerholm et al., die eigentlich genau das Gegenteil gezeigt haben. Sie konnten zeigen, dass die Mortalität zwar gesunken ist, wenn sie bei 41 plus 0 eingeleitet hatten, als abzuwarten bis 42 0, aber dass die Sektio-Rate gleich geblieben ist. Also es gibt ganz unterschiedliche große Studien, die aber wirklich sehr divergent sind in ihren Ergebnissen. Und letzten Endes kann man sich dann fragen, ja, was ist denn da nur richtig und wo liegt denn die Wahrheit? Aber vielleicht können wir die Wahrheit auch mit diesen Studien gar nicht so leicht erfassen, weil so wahnsinnig viele Einflussfaktoren da reinspielen.
Genau, also es ist eben zum einen die Frage, kommen wir mit den Studien zur Wahrheit? Was wäre die Wahrheit? Ne? Und wenn ich mir jetzt sozusagen als praktische Hebamme, wenn ich mich frage, so wie berate ich jetzt die Schwangeren, die ich begleite, dann habe ich eben, kann ich einmal die Studien ihnen sozusagen erzählen. Ich kann mich aber auch an die Leitlinien halten, die es gibt zu Geburtseinleitung. Und da fand ich ganz spannend, dass Christiane Schwarz in dem Interview sagt, ja, es gibt die Leitlinien, aber sie propagiert eben doch die individuelle Entscheidung und sie propagiert die Schwangeren in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, wo ich erstmal sagen würde, ja, das ist ja wohl selbstverständlich. Und trotzdem würde ich aus meiner praktischen Erfahrung sagen, das ist oft schwierig, weil den Frauen eben mit Druck und vielleicht auch so ein bisschen mit, ja, ich will jetzt vorsichtig sein und nicht sagen mit Angst machen, aber es ist ja angstbehaftet, wenn man um den Termin rum ist und auf das Kind wartet und sozusagen nicht das Gefühl hat, dass man auf den letzten Metern jetzt noch was riskieren will. Also wie hältst du das in der Praxis für umsetzbar, dass man eben zwar Studien hat, Leitlinien hat, aber letztlich doch individuell entscheidet?
Ja, ich halte das für umsetzbar. Es ist aber natürlich etwas, was eben nicht aus einem einfachen Flowchart, aus einem einfachen Flussdiagramm hervorgeht. Es gab ja interessanterweise relativ gleichzeitig über die Welt verteilt mehrere Initiativen, dass man gesagt hat, man versucht eine oder man möchte eine App auf den Markt bringen, mit der Frauen in dieser Entscheidungsfindung unterstützt werden. Und dort hat man also verschiedene Algorithmen versucht zu hinterlegen. Und dann stellte sich aber raus, dass eigentlich die Weiterentwicklung, die Forschung ständig wieder neue Aspekte bringt und das Ganze so hochkomplex ist, dass es mit einer App eigentlich nicht umsetzbar ist. Man müsste ständig so viele neue Daten da einspeisen und erfassen und so viele Details mit berücksichtigen, dass das irgendwie tatsächlich nicht möglich ist. Und das ist auch der Grund, warum diese Apps dann entweder gar nicht auf den Markt gekommen sind oder wieder vom Markt genommen wurden. Es führt uns dahin zurück, dass die Fachkompetenz derjenigen, die Frauen beraten, eben eine sehr große Rolle spielt. Wir können die verschiedenen Faktoren, von denen wir wissen, dass sie einen Einfluss auf Morbidität und Mortalität perinatal haben, die können wir alle berücksichtigen in unserer Beratung. Und dann müssen wir trotzdem noch insgesamt uns ein Bild davon machen, wie wir diese spezifische Frau, die vor uns steht, einschätzen und dieses spezifische Kind, was dort intrauterin noch ist. Welchen Eindruck haben wir von diesem Kind? Da können wir uns an den verschiedenen Faktoren orientieren, wie zum Beispiel Primigravidität, Alter, BMI, Rauchen, also externe Noxen, all diese Faktoren, die einen Einfluss darauf haben. Aber letzten Endes ist zum Beispiel ja auch das Alter etwas, was wir statistisch festhalten können, wo wir aber doch sehen, dass Frauen eben mit 42, 43, 45 sehr unterschiedlich sind. Manche wirken auf uns so, als wären sie erst 35 und andere haben eben schon sehr viel mehr im Leben mitgenommen, auch an Belastungen. Und da ist es vielleicht ganz anders. Also die Frage, wie gut ist ein Kind versorgt, auch über den Termin hinaus, ist letzten Endes nicht nur mit diesen Faktoren zu beantworten. Und sie können uns auch nie ein vollständiges Bild geben, aber wir sollten sie mal berücksichtigen. Und wenn wir dann dieses Bild haben, dann können wir einer Frau eine Einschätzung geben, entscheiden muss und darf sie ja hoffentlich am Ende letzten Endes selber. Was aber natürlich keiner Frau hilft, sind Vergleiche der Plazenta mit einem Kartoffelsack, dass man sagt, ja, da wird jetzt jeden Tag eine Kartoffel rausgenommen und man weiß leider nicht, wann der Sack zu Ende ist und leer ist. Und wenn er dann leer ist, dann versorgt die Plazenta das Kind nicht mehr und dann ist das Kind leider tot.
Gruseliger Vergleich.
Gruselige Vergleiche, die aber tatsächlich leider scheinbar ab und zu in deutschen Geburtskliniken Realität sind. Und wenn Frauen dann völlig verstört aus so einem Termin rausgehen, dann ist das natürlich nicht verwunderlich.
Genau. Also ich glaube, wenn man hört, dass es sozusagen, ne, da gibt es ja auch andere Beispiele, die vielleicht nicht ganz so gruselig sind. Aber ich nehme schon so aus dem, was du gesagt hast, jetzt mit, dass es da schon auch sehr auf uns Hebammen ankommt, die Frauen zu informieren, die Frauen auch zu stärken, damit es eben nicht zu so einer angstbesetzten Entscheidung kommt und sie so das Gefühl haben, ja, sie sind jetzt 3 Tage drüber und allein das ist schon ein ganz großes Risiko und eine ganz große Gefahr. Ne?
Ja, wir wissen ja, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist.
Von daher auf jeden Fall
würde ich dem absolut zustimmen. Und die Frage ist ja immer, gelingt es uns, so zu beraten, dass die Frau eine eigene Entscheidung treffen kann und vor allen Dingen eine Entscheidung, bei der sie sich für etwas entscheidet und nicht nur gegen etwas. Also die Frage, entscheidet die Frau sich dafür, noch abzuwarten, oder hat sie sich nur gegen die Einleitung entschieden? Und umgekehrt, hat die Frau sich für die Einleitung entschieden, ist nochmal was anderes, als wenn sie sich nur gegen das Weitertragen und weiter zuwarten entschieden hat. Und meine Vermutung ist, dass eine Frau im weiteren Verlauf mit dem, was dann kommt und passiert, besser umgehen können wird und zufriedener sein wird, wenn sie sich für etwas entschieden hat und nicht nur gegen die andere Option. Das heißt, sie ist nicht nur weggelaufen oder ja, wollte sich mit der anderen Version sozusagen nicht auseinandersetzen, sondern sie hat sich bewusst dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und dann bin ich sehr sicher, dass sie den auch zufriedener gehen wird.
Auf jeden Fall. Das finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt. Habe ich länger so nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, was, wo wir sie ja auch bestärken können. Wenn wir jetzt davon ausgehen, so eine Frau hat sich nach Beratung und Information für eine Einleitung entschieden, dann gibt es ja verschiedene Methoden, wie diese Einleitung vonstatten gehen kann. Und da würde ich gerne mit dir über die verschiedenen Varianten sprechen. Zuallererst gerne über das Einleiten mit Rizinusöl. Ich habe selber 2 meiner Kinder mit Rizinusöl eingeleitet. Jetzt muss man sagen, dass das schon eine ganze Weile her ist, wo das Rizinusöl eine Zeit lang mal nicht so im Verruf war. Dann war es im Verruf. Jetzt, glaube ich, gibt es wieder so, wie soll ich sagen, dezente Ansätze, dass es wieder zum Einsatz kommt, aber unter anderen Bedingungen als früher. Die Leitlinie, soweit ich das richtig sehe, erwähnt es, aber sagt eben nicht einfach so. Und du hast dazu geforscht und es würde mich interessieren, was du da rausgefunden hast.
Ja, ich habe zuallererst mal erhoben oder recherchiert, welche Studien gibt's dazu, was gibt's an Forschung aktuell, und es ist sehr spannend, dass die Forschung zu Rizinusöl in den letzten Jahren zugenommen hat, zumindest die Publikationen dazu, die wir finden können. Und gerade im arabischen Raum sind in den letzten Jahren mehrere Studien durchgeführt worden, die zwar alle von den Fallzahlen noch nicht so riesig sind, dass wir jetzt da auch zu der Häufigkeit seltener Komplikationen wirklich gute, valide Aussagen treffen können. Aber spannend ist doch, dass das Interesse an der Geburtseinleitung mit Rizinusöl unter verschiedenen Aspekten weltweit offensichtlich zunimmt, beziehungsweise eben auch, dass es besser erfasst wird und ausgewertet wird.
Kannst du dir erklären, woher das kommt, dass das jetzt sozusagen, dass die Forschung wieder zunimmt? Weil ist mein Eindruck richtig, dass es Jahre gab, wo sozusagen es eher das Rizinusöl eben als Einleitungsmethode in Verruf geraten war?
Das könnte ich von Deutschland aus meinem Gefühl so sagen. Ich würde sagen, in Deutschland ist es das umstrittenste Einleitungsmittel. Also es gibt diejenigen, die totaler Fan sind davon, weil sie sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt diejenigen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben und das nie anrühren würden. Also ich glaube, es ist vielleicht ähnlich umstritten wie Zytotec. Das könnte sein. Also Misoprostol als Einleitungsmittel ist ja auch sehr, sehr umstritten. Das könnte sein, dass das ähnlich ist. Von daher, und weltweit habe ich dazu leider überhaupt gar keinen Überblick. Ich habe gefunden, dass es in relativ alten Büchern schon auftaucht und teilweise mit wirklich gruselig viel Alkohol in den Rezepturen, wo man sich schon fragen kann, was ist denn da so draus geworden? Wie sind diese Geburtsverläufe gewesen? Dazu wissen wir nichts, weil das einfach Angaben in alten Büchern sind. Aber von den Forschungen her ist interessant, dass weltweit eigentlich immer mit einer Dosierung von 60 Milliliter geforscht worden ist. Außer wenige
in Deutschland
kleine,
ist es weniger, ne?
Genau, in Deutschland gab es wenige kleine Erhebungen, wo es mit weniger gemacht wurde, mit 20 Milliliter. Und ich habe sozusagen die Hebammen befragt. Ich habe nicht direkt die Daten angeschaut, sondern um die Erfahrung von Hebammen zu bündeln, habe ich Hebammen befragt, wie sie es anwenden. Und da hat sich gezeigt, dass die also die Applikationsform sehr unterschiedlich ist. Es gab die Anwendung äußerlich, vaginal und eben dann hauptsächlich oral. Aber oral eben auch in verschiedenen Varianten. Einmal als Rizinusöl pur, dann als Rizinusöl in einem Rizinuscocktail und tatsächlich auch ein Spiegelei, was in erhitztem Rizinusöl gebraten wurde.
Das kenne ich auch.
Und international ist es so, dass man eigentlich nur Studien dazu hat, wie Rizinusöl pur wirkt oder gemischt mit einem Orangensaft oder anderen Säften. Und eine beziehungsweise zwei Studien gibt es zum Rizinus-Cocktail, die allerdings keine Vergleichsgruppe hatten. Die waren nicht randomisiert, diese sozusagen etwas nochmal separat zu bewerten. Aber interessant ist, dass der Rizinus-Cocktail an sich etwas ist, was hauptsächlich hier im deutschsprachigen Raum üblich ist und wo man vielleicht einfach nochmal die genaue Kombination und die Inhaltsstoffe dieses Cocktails beleuchten könnte, weil vielleicht sind ja auch schlechte Erfahrungen, die gemacht wurden, gar nicht aufs Rizinusöl, sondern auf andere Inhaltsstoffe, auf andere Zutaten dieses Rizinus-Cocktails zurückzuführen.
Das heißt, deine Empfehlung aufgrund der Forschung, die du da betrieben hast, wäre, sag mal, zu sagen, so unter Beobachtung im klinischen Setting ist eine Einleitung mit Rizinusöl durchaus denkbar?
Ja, wenn wir die internationalen Studien ranziehen, dann finden wir, dass es keine erhöhte Morbidität oder Mortalität gibt im Vergleich zu keiner Intervention oder Placebo. Das heißt, die Rate an Sektionis, da gibt es etwas unterschiedliche Ergebnisse, aber keine signifikanten Unterschiede. Es gibt keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Aufnahme von Neugeborenen auf die Intensivstation oder ähnliche schwerwiegende oder moderate Komplikationen. Und die haben immer 60 Milliliter verwendet. Das heißt, wenn wir in Deutschland 20 Milliliter verwenden, müssten wir eigentlich davon ausgehen dürfen, dass auch die Morbidität, also die moderate oder schwere Morbidität und die Mortalität dadurch überhaupt nicht negativ beeinflusst werden. Von daher ist die Anwendung unter beobachtenden Bedingungen, wie sie zum Beispiel in einer Klinik der Fall sind, durchaus etwas, was Zukunft haben sollte, denke ich, in Deutschland. Die andere Frage ist einfach, was kommt damit rein in den Cocktail? Und da kann man sagen, Mandelmus und Aprikosensaft sind jetzt beides Lebensmittel, die in einem normalen Rahmen, in einer normalen Menge zugeführt werden und für die auch in der Schwangerschaft ja überhaupt keine Restriktionen bestehen. Die Frage von Alkohol und Eisenkrautöl ist nochmal eine ganz andere. Einerseits, weil wir vom Eisenkrautöl ganz viele verschiedene Varianten haben und es ganz schwierig ist, das ätherische Eisenkrautöl, das Richtige überhaupt zu bekommen. Und dort wissen wir auch nicht so wirklich exakt, das ist nicht wirklich gut erforscht, inwiefern wir damit vielleicht doch einen Wehensturm auslösen können. Also hyperfrequente Wehentätigkeit in dem Zusammenhang, dazu haben wir einfach nicht genug Daten und eben auch zu den möglichen weiteren Komplikationen dann nicht. Die andere Zutat, die sehr fragwürdig ist, ist einfach der Alkohol. Wir haben zwar keine direkten Studien mit Schwangeren und Gebärenden und Alkoholeinfluss, denn die wären ethisch auch nicht vertretbar. Niemand würde hingehen und sagen, wir randomisieren mal und die Hälfte der Schwangeren kriegt jetzt mal drei Kurze während der Geburt.
Ach, nee.
Das würde niemand machen, Gott sei Dank. Aber wenn wir in die weitere Forschung schauen, dann können wir finden, dass Studien an Sportlern gezeigt haben, dass schon geringste Mengen von Alkohol das Unfallrisiko erhöht haben und die Ausdauer vermindert haben. Und ganz speziell die kardiovaskuläre Feinabstimmung einfach schlechter war. Das heißt, genau die Faktoren, die wir eigentlich während der Geburt brauchen. Wir brauchen die Ausdauer des kardiovaskulären Systems von Mutter und Kind. Und wir brauchen, dass sich das immer zu jedem Zeitpunkt optimal an die Belastungssituation der Geburt anpasst. nämlich ob eine Wehe ist oder gerade Pause ist, ob es gerade viel am Kopf drückt oder wenig. Also der kindliche Organismus, das kindliche Herz-Kreislauf-System, da erwarten wir eigentlich, dass es sich jederzeit optimal anpasst an diese Anforderungen während der Geburt. Und das über einen längeren Zeitraum ohne nennenswerte Pausen. Sportler macht irgendwann mal 2 Stunden Pause. Bei Geburt haben wir das in der Regel nicht so. Und das heißt, diese Belastung der Geburt, wenn wir die einbeziehen und dann diese Forschungen aus der Sportwissenschaft zugrunde legen, dann können wir eigentlich sagen, ich persönlich könnte Alkohol in einem Rizinus-Cocktail überhaupt nicht mehr vertreten. Und das Argument, dass das Rizinusöl schneller aufgenommen wird und dann keinen Durchfall verursacht, ja, dann müssen wir vielleicht einfach weniger Rizinusöl nehmen.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Die Grundlage unseres heutigen Gesprächs ist das Schwerpunktthema der Ausgabe 2 2024 der Zeitschrift Hebamme, die Ende April erscheinen wird. Das Heft enthält unter anderem ein Interview mit Professor Christiane Schwarz zur Entscheidungsfindung bei Terminüberschreitung und einen Artikel von Dr. Sven Hildebrand zur Betreuung im Geburtszeitraum. Den Link zur Zeitschrift findet ihr in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview.
Die Quintessenz draus ist so, dass ich denke, das Rizinusöl als Einleitungsmethode sollte weiter beforscht werden und in der Kombination mit Lebensmitteln, die in der Schwangerschaft verträglich sind, ist es eine Einleitungsmethode, die man eben unter Beobachtung ja einsetzen kann. Wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer gesagt wird, nee, Rizinusöl geht nicht, wollen wir nicht, was auch immer, was gibt es jetzt außer den medikamentösen Einleitungsmethoden, die in der Klinik eingesetzt werden, noch für Einleitungsmethoden?
Ja, wir wissen ja auch aus der Forschung, dass Frauen zufriedener sind, wenn sie zunächst mal ambulante Methoden oder ambulant anwendbare Methoden nutzen können. Und da kommen wir natürlich auf die mechanischen Geburtseinleitungsmethoden zu sprechen. Das sind einerseits die hygroskopischen Dilatatoren und zum anderen der Ballonkatheter. Der Ballonkatheter ist für die Frauen ein klein wenig unpraktischer oder unangenehmer, vielleicht nicht ganz so convenient, wie man heute sagen würde, weil doch dieser Schlauch, der zu den Ballons führt, dann in der Hose irgendwo unterzubringen ist, während bei den hygroskopischen Dilatatoren die Frau äußerlich keine Beeinträchtigungen hat. Das Einsetzen der Dilatatoren ist vielleicht etwas schwieriger, das erfordert Übung, aber es ist überhaupt nichts, was man nicht erlernen könnte. Und das wäre schön eigentlich, wenn diese beiden Möglichkeiten den Frauen breiter zugänglich gemacht werden könnten.
Ich nehme das in meiner Arbeit auch so wahr, dass die Frauen eben mit den Dilatatoren eigentlich ganz gut zurechtkommen. Das ist aber schon was auch von den Kliniken angewendet wird, oder?
Soweit ich das weiß, ist es momentan noch was vornehmlich in Kliniken angewendet wird, aber perspektivisch vielleicht auch außerklinisch von den niedergelassenen Gynäkologen angewendet werden könnte. Aber da sind wir einfach tatsächlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen in Deutschland mit der Geburtshilfe, dass wir das überhaupt so anwenden könnten.
Finde ich auch irgendwie spannend, wenn man so überlegt, so Prostaglandin-Gel, Zytotec rauf und runter. Und warum wird sozusagen zu eben den mechanischen Methoden wie eben Ballonkatheter und Dilatatoren sozusagen, das scheint mir so, als ob da nicht besonders offensiv mit umgegangen wird, oder? Wie ist da dein Eindruck?
Vielleicht hat es was damit zu tun, was man gewohnt ist und kennt aus seiner eigenen Ausbildung, was man schon ganz, ganz oft gesehen hat, was vielleicht schneller geht. Vielleicht sind das alles Faktoren, die da mit reinspielen, dass man dann eben doch häufiger zu pharmakologischen Methoden greift. Das ist ja insgesamt etwas, was in unserer Gesellschaft doch vielleicht ein Trend ist, dass man sehr großzügig und schnell dabei ist, pharmazeutische Produkte anzuwenden. Und anderen Dingen, die vielleicht weniger spektakulär sind, wird manchmal einfach weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Und was natürlich überhaupt noch mit reinzählt, ist die Alpolösung. Denn bei der Alpolösung ist ja eigentlich sehr spannend, dass in einem Cochrane-Review oder auch in der Leitlinie angegeben wird, dass man es nicht unbedingt so viel machen soll, weil es für die Frauen unangenehm sei. Ich persönlich muss sagen, ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Viele Kinder im Geburtshaus sind nach Alpolösung geboren, eben noch im Geburtshaus und mussten nicht in der Klinik eingeleitet werden. Und meine These ist, dass die Frage, ob das unangenehm ist oder wie unangenehm das für die Frau ist, sehr, sehr damit zu tun hat, wie wird's gemacht. Ich sage ja auch nicht, man darf keine vaginale Untersuchung mehr machen, weil das brutal schmerzhaft ist. Das ist in einzelnen Fällen brutal schmerzhaft für eine Frau, wenn es schlecht gemacht ist. Und da sind manche Faktoren, die wir jeweils individuell beeinflussen können, dass wir darauf achten, dass die Frau bequem liegt, sich entspannen kann etc. Und vielleicht auch, wenn sie es wirklich möchte, dann ist es auch nochmal ein Unterschied dazu, dass man ihr es vielleicht aufdrängt und sie es eigentlich gar nicht möchte. Hat sicherlich auch was mit der Schmerzwahrnehmung zu tun. Und ein anderer Faktor, den wir natürlich nicht so leicht beeinflussen können, ist einfach der individuelle Faktor, wie groß sind denn die Hände und die Finger, die da untersuchen und die eine Alkohollösung waschen.
Auf jeden Fall.
Und da kann man nicht eigentlich das Kind mit dem Bade ausschütten, indem man sagt, Alkohollösung ist ganz doof und sollten wir den Frauen nicht anbieten, weil es unangenehm ist. Ja, aber es gibt vielleicht auch eine Möglichkeit, dass es angenehm sein kann oder zumindest völlig erträglich und dass Frauen sagen können, es ist völlig in Ordnung. Also ich habe nie eine Alpo-Lösung gemacht, wenn eine Frau dabei irgendwie ja deutlich Schmerzen geäußert hat und immer den Frauen gesagt, sie können jederzeit Stopp sagen. Und die Frauen waren eigentlich alle super, super dankbar. Eine witzige Begebenheit, die ich dabei erlebt habe, wo ich gar nicht drauf gefasst war, war einmal, dass ein Kind tatsächlich durch die Fruchtblase plötzlich mit seiner Hand nach meinem Finger gegriffen hat.
Nein, das ist ja irre.
Da war ich aber ganz, ganz schnell wieder draußen.
Ja.
Also ich wollte ja auf gar keinen Fall jetzt einen vorzeitigen Blasensprung und einen Armvorfall provozieren. Ne? Also die Frage bei Mehrgebärenden ist schon, wie gut sitzt der Kopf? Wir haben vorher getastet, der Kopf saß wunderbar. Und während der Untersuchung hat das Kind gemerkt, da ist irgendwas, das ist ja interessant. Hat angefangen, sich richtig doll zu bewegen und hat seinen Kopf da aus dem Becken wieder rausmanövriert und mit seiner Hand mal nach meinem Finger gegriffen.
Krass, das muss ja...
Die Frau ist dann aufgestanden, ein bisschen rumgelaufen, der Kopf war wieder schön im Becken, die Hand war wieder weg, alles gut.
Ja, aber ein komisches Gefühl.
Sehr überraschend auf jeden Fall, wenn da plötzlich eine Hand nach dem Finger greift.
Aha. Ja, das kommt ja zum Glück selten vor, würde ich denken.
Jawohl.
Mir geht so wie dir. Ich habe mit der Alpo-Lösung als freiberuflich arbeitende Hebamme auch gute Erfahrungen. Und ich glaube, es ist eben genau so, dass man den Frauen das ja vermittelt, mit ihnen bespricht, immer sagen kann, wenn du merkst, derweil du möchtest es nicht, dann lassen wir das oder brechen es ab. Und ich glaube, es hat auch viel mit dem zu tun, was du eben gesagt hast, dass die Frauen sich für etwas entscheiden. Und wenn wir darüber sprechen, was jetzt in den nächsten Tagen passiert bezüglich Einleitung und sie entscheiden sich für eine IPO-Lösung, dann ist das, glaube ich, nochmal ein anderes Setting als gegen etwas, ne? Und eben auch immer mit der Maßgabe, dass man sagen kann, du, wenn du merkst, meine Finger sind da doch zu schmerzhaft unangenehm, dann höre ich auch wieder auf, ne?
Eben. Ganz genau.
Ja.
Und das Letzte, wo ich denke, das ist vor allen Dingen das, was für uns Hebammen auch nochmal ganz, ganz, ganz doll relevant ist, ist einfach die Arbeit in der Vorsorge. Dass wir bei 36+0 bei einer Erstgebärenden eigentlich erwarten, dass der Kopf wirklich guten Bezug zum Becken hat und dass der tief genug ist. Und wenn der bei 38+0 immer noch irgendwo weit im Juche ist, irgendwo über dem Beckeneingang, dann ist es einfach Zeit, dass wir was tun. Und dass wir dafür sorgen, dass der Kopf tiefer treten kann, Bezug zum Becken aufnehmen kann und damit auch auf die Zervix drücken kann. Und wenn wir das verschlafen und erst bei 41 irgendwas merken, ja, der Kopf ist er hat überhaupt gar keinen Bezug zum Becken und die letzten 5 Wochen wurden aber eigentlich nicht genutzt oder die letzten 6 oder 7 Wochen, dann ist das eigentlich total schade, weil das ja wirklich was ist, wo die Frau sehr, sehr gut was tun könnte mit Körperübungen, mit einfach mal den Berg runterlaufen, möglichst uneben und so weiter und so fort.
Ja, total wichtiger Hinweis, finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein wäre von meiner Seite auch nochmal so ein Appell eben auch an die freiberuflich arbeitenden Hebammen. Mir ist schon bewusst, dass das auch eine Kapazitätsfrage ist, aber die Frauen eben um den Termin rum im Blick zu haben und nicht erst Kontakt mit ihnen aufzunehmen, wenn sie dann sich melden und sagen, so, jetzt bin ich 41.0 und jetzt fängt die Klinik an, hier Stress zu machen. Ne? Also das finde ich schon auch wichtig. Und ein Aspekt fällt mir noch ein zur Frage, ja, warum wird denn nicht mehr die mechanischen Methoden benutzt? Ich fand das einen ganz schönen Aspekt noch in dem Interview mit Christiane Schwarz, dass sie sagte, Hebammen sollen mehr forschen. Das gilt ja im Prinzip für alle Bereiche der Geburtshilfe. Aber das wäre ja sowas, dass man sagen könnte, liebe forschenden Hebammen, nehmt euch doch mal die mechanischen Geburtseinleitungsmethoden vor und schaut da mal. Vielleicht kommen wir da dann ein Stück weiter, weil ich vermute, die Klinik wird es nicht tun oder die forschenden ÄrztInnen werden es auch nicht tun. So.
Die Pharmahersteller von Angusta und allen möglichen anderen Dinoprostolpräparaten, die werden das ganz sicherlich auch nicht tun. Die haben da gar kein Interesse dran. Denn damit wird sehr, sehr, sehr viel Geld verdient.
Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ein letzter Aspekt in unserem Gespräch soll noch ein Text sein, den Sven Hildebrandt in deinem Heft geschrieben hat. Da geht es um etwas, was uns Hebammen, glaube ich, auch sehr beschäftigt, nämlich das Thema Geburtszeitraum. Also, dass wir ja alle damit hadern, dass es einen Geburtstermin gibt, noch schlimmer einen Entbindungstermin. Und wir eigentlich alle wissen, und ich glaube, da sind die Gynäkologinnen auch tatsächlich bei den Hebammen, dass das so nicht ist, dass der Termin, es gibt eben nicht den einen Termin, sondern wir müssten eigentlich den Geburtszeitraum definieren. Und was sind dir aus dem Text mit Herrn Hildebrandt so, welche Aspekte findest du da so für die tägliche praktische Arbeit relevant? Kannst du das sagen?
Also im Vordergrund steht sicherlich diese extreme mentale Fixierung auf 40 plus 0 als Geburtstermin, die wir einfach vermeiden könnten, wenn wir mehr auf den Geburtszeitraum setzen. Es ist natürlich etwas, was vor allen Dingen dann funktionieren würde, wenn wir das wirklich im ganz, ganz großen, breiten Stil machen würden. Wenn das eine einzelne Hebamme machen wird, dann ist das ganz super toll, aber die Frau erlebt von außen und von der ganzen Gesellschaft und von überall immer noch 40 plus 0, da muss doch das Kind mal gekommen sein. Und wenn man rein auf die statistischen Zahlen guckt, dann sieht man, dass zwar im Laufe der Zeit die Schwangerschaftsdauer kürzer geworden ist, warum auch immer, da spielen sicherlich die vielen Einleitungen eine Rolle, aber das sei mal dahingestellt. Vor allen Dingen wissen wir aber auch, dass Herr Nägele 1700 irgendwann sicherlich nicht statistische Auswertungen betrieben hat, wie lange denn eine physiologische Schwangerschaft im Durchschnitt dauert. Das war ja gar nicht möglich. Das heißt, er hat eine Berechnung angestellt, die war so erstmal gar nicht dumm. Wenn man aber wirklich die Zahlen zugrunde legt, dann kommt man eher auf eine statistische Dauer von 40 plus 3. Und das ist auch so, dass zum Beispiel in Norwegen der errechnete Termin auf 40 plus 3 festgesetzt wird und dementsprechend auch erst bei 42 plus 3 von einer Übertragung ausgegangen wird. Also allein diese 3 Tage könnten im Kopf schon ganz viel ausmachen. Noch besser wäre aber natürlich der Geburtszeitraum, dass den Frauen einfach bewusst ist, es ist irgendwann in diesem Zeitraum und es würde vielleicht auch für uns selber als Hebammen nicht so einen großen Stress machen. Ein weiterer Faktor, den ich aus dem Artikel von Sven Hildebrandt mitgenommen habe, ist einfach nochmal die sichere Bestimmung des Gestationsalters.
Das fand ich auch nochmal spannend.
Das kann sicherlich nicht oft genug in unseren Kopf hineinkommen und dass wir das immer wieder hinterfragen. Ist denn das überhaupt real? Ist denn das richtig, was wir da aufgeschrieben haben? Ich kenne selber den Fall von einer Frau, die ihr drittes Kind erwartet hat. Und in der Schwangerschaft hieß es immer, dass es vom Ultraschall her ungefähr 2 Wochen hinterher ist, hinter dem Jungen, der in der letzten Schwangerschaft gesehen wurde. Und das wurde einfach damit erklärt, dass es ja doch ein Mädchen ist. Und im Endeffekt ist die Frau bei 42 plus 0, haben sich einfach immer noch keine Wehen eingestellt und sie ist aus der Betreuung im Geburtshaus rausgefallen dadurch, dass wir diese Beschränkungen von den Krankenkassen haben. Und sie selber hat aber gemerkt, dieses Kind, das tobt da drin rum, dem geht's super gut, das hat reichlich Fruchtwasser. Ich gehe jetzt nicht in die Klinik, ich lasse das nicht einleiten und hat sich dann entschieden, dann kommt es eben ohne Hebamme zu Hause. Und es ist dann mit mir am Telefon geboren und dann kam eine Hebamme netterweise nach der Geburt und hat sozusagen nach der Geburt einmal geschaut und es war alles super gut. Aber das hat mir wieder gezeigt und dieses Kind wurde mit reichlich Käseschmiere geboren.
Ja.
Obwohl nach bestem Wissen und Gewissen ein Termin bestimmt wurde und da zeigt uns einfach manchmal, dass auch wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, wir können uns irren. Das ist menschlich. Und,
genau, wir können uns irren und es muss halt, glaube ich, auch sehr früh müssen sozusagen die ganzen Aspekte, die zur Bestimmung eines Geburtszeitraums oder Termins eine Rolle spielen, erfasst werden. Und das passiert ja oft oberflächlich, ne? Eine wirklich gründliche Zyklusanamnese. Und ich finde ja auch immer spannend, die Frauen zu fragen, was denkst du denn sozusagen, was denkst du, wann das Kind entstanden ist? Was ist dein Gefühl und so? Mir ist schon klar, dass das nicht wissenschaftlich sozusagen ist, aber es spielt sehr mit rein, finde ich. Und es macht es im besten Falle mit den Ultraschallergebnissen, es macht das Bild dann rund.
Also die Frage mit dem Gefühl, da bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig, weil man doch gerne auch sehr idealistisch sagt, oh, das war diese romantische Nacht da und da und was weiß ich. Also da können auch Faktoren mit reinspielen oder das Kind darf ja eigentlich gar nicht dann und dann entstanden sein, weil das war ja dann vielleicht doch ein anderer Vater.
Ja.
Also das ist der Faktor, den ich tatsächlich etwas zurückhaltend selber berücksichtige. Aber in dem Fall, wo ich es gerade erzählt habe, war es wirklich so, alle haben nach bestem und Gewissen und Wissen und Gewissen ganz viele Faktoren abgefragt und mit einbezogen und trotzdem passiert es. Und dass wir da dann wieder dahin zurückkommen, dass wir sagen, wir müssen da individuell hinschauen.
Ja.
Und wenn da eine junge, gesunde Frau ist, die das dritte Kind erwartet, ein gutes Körpergefühl hat und alle Faktoren sind wunderbar, außer diese aufgeschriebene Zahl auf dem Papier mit dem Termin, dass wir dann das einfach auch nochmal überdenken können und zumindest der Frau auch zugestehen können, dass sie sich anders entscheidet, als es irgendeine Vorgabe vielleicht momentan aus statistischen Gründen vorsieht. Und schade ist eigentlich, dass wir in Deutschland dann die Situation haben, dass diese Frauen keine Hebammenbetreuung mehr von den Krankenkassen bekommen, über die Krankenkassen abrechenbar bekommen.
Ja.
Sondern dass sie dann rausfallen. Und das ist ja überhaupt die schwierige Situation der Frage von Ein- und Ausschlusskriterien für außerklinische Geburten. Dass da eigentlich Frauen, ja, dass wir beobachten müssen oder leider feststellen können, dass innerhalb der Alleingeburten eben auch Frauen dabei sind, die eigentlich gerne Hebammenbetreuung haben würden, aber die aus bestimmten Risikofaktoren nicht bekommen oder eben nur auf eigene Kosten bekommen könnten. Und da sind uns wiederum die Niederlande einen großen Schritt voraus, weil sie ein Gesprächskonzept haben für solche Situationen, wo in drei strukturierten Gesprächen ein Konsens gefunden wird. Und wenn der Konsens so ist, dass die Frau trotz sehr guter Information und Aufklärung sich immer noch für eine außerklinische Geburt entscheidet, dann werden diese Kosten übernommen und die Hebamme kann nicht haftbar gemacht werden für Komplikationen, die aufgrund dieser Risikofaktoren tatsächlich auftreten während der Geburt. Und dadurch sind diese Frauen zumindest gut betreut.
Aha. Das ist ja wirklich eine gute Anregung, wo ich denke, da ist es sozusagen an uns auch nochmal berufspolitisch dran zu bleiben und zu arbeiten, ne? Weil eben Alleingeburten können nicht unser Fokus sein, können nicht unser Wille sein. Aber man muss eben gucken, warum die Frauen sich für sowas entscheiden. Und vielleicht kann man da sich nochmal eben an dem holländischen Modell orientieren. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, ist das, was Sven Hildebrand in seinem Artikel sagt, dass man die Betreuung im Geburtszeitraum als interprofessionelle Aufgabe sieht. Dass wir eben wirklich sagen, im besten Fall versuchen wir, dass die Kliniken, die niedergelassenen GynäkologInnen und die Hebammen zusammenarbeiten. Ich weiß, da sind wir in der Praxis häufig weit von entfernt, aber es wäre mein Wunsch, sagen wir mal so.
Absolut, das wäre wirklich der absolute Pluspunkt, von dem die Frauen letzten Endes ganz, ganz doll profitieren würden. Vor allen Dingen, wenn nicht mehr der Konflikt von verschiedenen Meinungen auf ihrem Rücken ausgetragen wird, sondern dort wirklich eine interprofessionelle Einschätzung erfolgt, die vielleicht auch dem Vier-Augen-Prinzip folgt oder dem Sechs-Augen-Prinzip, dass vielleicht die sechs Augen mehr sehen als nur zwei. Und dass wir da den Frauen nochmal ganz andere Beratung zukommen lassen können, aufgrund derer sie wirklich eine eigene und informierte gute Entscheidung treffen können, die nicht aus Angst gesteuert ist, zu der sie auch nicht erst noch einen Doktor in irgendwas machen müssen, indem sie sich, wer weiß was, für Fachliteratur selber aneignen müssen. Darum geht's ja nicht. Sondern es geht darum, die Frauen so zu beraten, dass sie eine informierte Entscheidung wirklich selber treffen können.
Auf jeden Fall. Ja, ein wichtiger Wunsch zum Schluss. Vielen Dank, Johanna. Ich denke, unser Gespräch hat gezeigt, dass dieser ganze Themenkomplex, Terminüberschreitung, Einleitung, Geburtszeitraum etwas ist, wo es sich lohnt, mit zu befassen. Und ich freue mich, dass es da spannende Artikel in dem von dir herausgegebenen Heft geben wird. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, liebe Katharina.
Das war Hebammenkundig. Der monatliche Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.